Lasst uns beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, du bist jetzt in unserer Mitte. Auch wenn wir dich nicht sehen, du bist da, du hast es in deinem Wort gesagt. Und Herr, du weißt genau, wo wir herkommen. Du kennst unsere Gedanken, unsere Emotionen, unsere Nöte. Und Herr, ich bitte dich, wir bitten dich, sprich jetzt dort hinein, wo wir es genau brauchen. Danke so fest für deine Gegenwart, für deine große, große Liebe, die du für uns hast. Amen. Ja, das dritte Lebensdrittel gestalten, die jungen Alten kommen. Ich habe den Eindruck, die Alten werden immer jünger. Ich weiß nicht, ob ihr auch den Eindruck habt, aber wenn man so zurückdenkt und irgendwo früher sind, so 70-Jährige waren früher wirklich alt. Also wenn ich an meine Großeltern denke, ich dachte, also gut, als Kind denkst du sowieso, die 50-Jährigen sind steinalt, aber ich meine jetzt auch sonst. Früher waren, dünkt es mich, 70-Jährige wirklich älter auch. Und heute hat man den Eindruck, viele 70-Jährige sind noch voll im Saft. Und das ist auch gut, denn die Menschen werden immer älter. Das zeigt auch die demografische Entwicklung. Das Bundesamt für Statistik hat eine Hochrechnung gemacht, oder diverse Hochrechnungen, und gemäß dieser Hochrechnung wird die Zahl der unter 20-Jährigen zwischen 2014 und 2045 von 1,7 auf 1,9 Millionen Menschen zunehmen. Das sind 14%. Die Zahl der 20- bis 64-Jährigen, die wird zunehmen um etwa 9%. Aber bei den über 65-Jährigen wird ein Wachstum prognostiziert von ungefähr, was denkt ihr? 84%, 2,7 Millionen in dieser Zeitspanne. Und diese Entwicklung hat mit den besseren Lebensumständen zu tun, mit der guten Medizin selbstverständlich auch. Das heißt auch, die Lebenserwartung, also wir haben nicht erst im 45 dann etwas davon, sondern die Lebenserwartung steigt pro Tag um 6 Stunden, habe ich gelesen. Das ist ja gewaltig, oder? Jeden Tag 6 Stunden leben wir im Schnitt länger. Also alle 4 bis 5 Jahre leben die Menschen ein Jahr länger. Wir haben in der Schweiz im Durchschnitt eine der weltweit höchsten Lebenserwartungen mit 83 Jahren. Und die Tendenz, wie gesagt, steigend. Und für mich ergibt das 2 Konsequenzen. Und über die zweite möchte ich predigen, über die erste nicht. Aber die erste Konsequenz, das heißt, wenn es anteilmäßig so wenig Junge hat künftig, die Jungen, ihr seid so wichtig. Hey, ihr seid kostbar für die Gemeinde. Ganz, ganz wichtig. Und das heißt auch für uns Älteren, dass wir uns versuchen sollten, die Jungen nachzunehmen, zu integrieren, ihnen Verantwortung zu übergeben, sie zu ermutigen, auch mal Platz machen, den Platz freigeben, vielleicht in einem Dienst, wenn jemand da ist. Wenn jemand nicht da ist, dann muss ich den Platz nicht freimachen, unbedingt nicht. Und auch natürlich nur dann, wenn Gott das zeigt. Also das wäre so die erste Konsequenz. Und die zweite Konsequenz, die lautet, die ältere Generation rückt damit zunehmend ins Rampenlicht und wird eben auch noch wichtiger. Ihr lieben Älteren, ohne euch wird die Zukunft der Gemeinde wird keine Zukunft geben, ohne euch. Definitiv. Also, und jetzt ist eben auch wichtig, wir altern heute anders als früher. Wie gesagt, die neuen Alten sind aktiv. Heute schauen wir einem älteren Herrn über die Schulter und der war damals, zu biblischen Zeiten, bereits auch so einer der Alten. Der war mega aktiv und sein Name ist Kaleb. Kaleb war eine wichtige Person im Volk Israel, im Alten Testament. Und ich möchte, bevor ich den Bibeltext lese, so ein bisschen ganz kurz sagen, in welchem Umfeld jetzt wir uns befinden. Die Lage ist also folgende. Das Volk Israel hat soeben auch die 40-jährige Wüstenwanderung hinter sich. Die sind im verheißenen Land angekommen. Und sie haben auch schon einen Teil des Landes in Besitz genommen. Und Josua ist inzwischen der Heerführer, hat das von Mose übernommen. Und jetzt heißt es also in Josua 14, Verse 6 bis 13 folgendes. Die Männer vom Stamm Juda kamen in Gilgal zu Josua. Kaleb, der Sohn des Kenasiters, Jephune, sagte zu Josua: Denke daran, was der Herr in Kadesh Barnea zu Mose, dem Gottesmann, über dich und mich sagte. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Diener des Herrn, von Kadesh Barnea aus losschickte, um das Land zu erkunden. Und ich kehrte zurück und lieferte ihm aus vollster Überzeugung einen positiven Bericht. Doch meine Brüder, die mit mir gegangen waren, machten dem Volk Angst und nahmen ihm den Mut. Ich für meinen Teil folgte ganz dem Herrn, meinem Gott. Deshalb versprach mir Mose damals mit einem Eid: Das Land, das du betreten hast, wird für immer das Erbteil deiner Familie sein, denn du bist dem Herrn, meinem Gott, ganz nachgefolgt. Der Herr hat mich bis jetzt am Leben erhalten, wie er es versprochen hat. Vor 45 Jahren gab er Mose während der Wüstenwanderung Israels diese Zusage für mich. Heute bin ich 85 Jahre alt. Ich bin immer noch so stark wie damals, als Mose mich auf Kundschaft schickte. Und ich bin heute noch rüstig und genauso gut im Kampf wie damals. Was für ein Mann! Wie macht er das bloß? Deshalb bitte ich dich, mir das Bergland zu geben. Übrigens, ein Bergland ist besonders schwer einzunehmen, weil du musst ja gegen oben angreifen. Das Bergland zu geben, das der Herr mir an diesem Tag versprochen hat. Du wirst dich erinnern, damals kundschafteten wir aus, dass dort die Anakiter in großen befestigten Städten leben. Doch wenn der Herr mit mir ist, werde ich sie aus dem Land vertreiben, wie der Herr gesagt hat. Da segnete Josua Kaleb, den Sohn von Jephune, und gab ihm Hebron als Erbteil. Nun, Kaleb ist eine außergewöhnliche Person. Er erscheint zweimal so explizit in der Bibel, einmal als 40-Jähriger, einmal als 85-Jähriger. Und beide Male strotzt er vor Kraft und Zuversicht. Und beide Male ist es alles andere als selbstverständlich. Ein erstes Merkmal, das wir von diesem älteren Herrn lernen können: Er glaubte gegen den Strom. Schauen wir mal hin. Kaleb war dabei bei einem der größten Siege des Volkes Israel überhaupt. Nämlich, er war dabei, er erlebte, wie Gott sein Volk aus der 400-jährigen Sklaverei in Ägypten befreite. Er erlebte, wie Gott diese 10 Plagen brachte, um das Volk herauszureißen. Er erlebte auch, wie Gott das Volk schützte, indem er das Meer geteilt hat, das das ägyptische Heer dann auch vernichtet hat. Also wenn jemand Gottes Kraft erlebte, dann war es Kaleb. Kaleb war aber leider auch dabei, wie das Volk Israel eine der größten Niederlagen erlebte überhaupt. Gott hatte sein Volk nach 2 Jahren an die Grenze zum Land Kanaan geführt. Habt ihr das gewusst? Also die hätten eigentlich nach 2 Jahren die ganze Sache erledigen können, diese Wüstenwanderung. Und die weiteren 38 Jahre waren dann eigentlich eine Strafe. Also nach 2 Jahren waren die beim Land Kanaan und Gott sagte: Dieses Land gebe ich euch. Oder jetzt hat er sie aus der Sklaverei gerissen, rausgeholt, frei, super, in der Wüste, ja, nicht so ideal. Und jetzt stehen sie vor dem Land Kanaan. Das will ich euch geben, ein Land, das Milch und Honig fließt, wo Milch und Honig fließt. Er sagt: Nehmt es ein. Übrigens, ich möchte hier noch einen Einschub machen. Und zwar die Leute, die dort damals im Land wohnten, was waren dann mit denen? Ich meine, wenn wir die Bibel lesen, sehen wir, die hatten ganz abscheuliche, gottlose Bräuche. Die lebten wirklich ganz schlimm. Und Gott hatte auch Geduld mit denen, aber irgendwann war die Geduld Gottes am Ende. Und jetzt kam das Gericht Gottes über diese Völker. Sie hatten zum Teil ihre eigenen Kinder ihren Götzen geopfert. Also es war wirklich schrecklich. Und das war eigentlich ein Gericht Gottes. Es war nicht Egoismus der Israeliten, sondern es war ein Gericht Gottes über diese Völker, die dort waren. So, und jetzt war also Israel vor diesem Land Kanaan und schickten 12 Kundschafter aus, die das Land anschauten. Und als sie dann zurückkamen, verbreiteten 10 der 12 Kundschafter Angst und Schrecken. Und sie sagten: Hey, wir haben keine Chance, die sind viel zu groß, die haben zu große Festungen, wir werden verlieren, wir werden sterben. Israel fürchtete sich und verweigerte Gottes Führung. Sie lehnten das Geschenk Gottes ab, weil sie Gott misstrauten. Und sie hatten ja gerade erlebt, wie er sie mächtig aus Ägypten befreite, aber irgendwie hatten sie das schon wieder ein bisschen vergessen irgendwie. Und sie dachten, Gott würde sie sogar in den sicheren Tod schicken. Überlegt mal. Gott würde sie in den sicheren Tod schicken. Was hatten die für ein Gottesbild? Sie sagten, wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren in die Sklaverei? Jetzt stell dir mal vor, du bist Gott, der das getan hat an ihnen. Wie ist das für dich? Das ist ziemlich heavy. Und doch möchte ich mich hüten, diese Israeliten damals zu verurteilen. Sondern ich habe manchmal den Eindruck, dass wir vielleicht manchmal uns ähnlich verhalten. Natürlich in anderen Settings. Was meine ich? Jeder Mensch ist ja von Grund auf unter die Macht der Sünde versklavt. Das ist ein bisschen eine komische Aussage, die ich da mache, oder? Unter die Macht der Sünde versklavt sein? Fragezeichen. Aber eigentlich müssten wir nur mal so in unsere Gesellschaft hinausschauen, was läuft eigentlich falsch? Und ich meine jetzt nicht nur die Kriegsherde, auch sonst. Was läuft falsch? Und nicht nur die anderen. Schaut mal in unsere eigenen vier Wände, wo wir vielleicht immer wieder mal Dinge tun und sagen und denken, die wir gar nicht wollen. Warum? Hey, wir sind doch eine moderne Gesellschaft. Wir sollten das mit der Schuld doch endlich mal überwunden haben. Wir sind besser als die vorherigen Generationen. Wir haben das, oder wir sind besser und so. Nein, wir haben es auch nicht überwunden. Warum? Weil wir unter die Macht der Sünde versklavt sind. Darum müssen wir sündigen. Das ist mal so wie eine Feststellung. Aber eigentlich das Problem ist ja, was die Bibel uns sagt, dass die Folge dieser Sünde ist eine Trennung zwischen uns und dem lebendigen Gott. Weil Gott heilig ist. Und er keine Gemeinschaft haben kann mit Menschen, die sündigen. Und es gibt keinen, der noch nie gesündigt hätte. Und das ist ein großes Problem für uns Menschen, aber auch für Gott. Denn Gott will, der liebt uns ja, der hat uns gemacht. Und der will ja nicht, dass wir getrennt sind von ihm. Und darum hat er seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt geschickt. Und wir feiern das jetzt ja auch wieder. Ich freue mich schon jetzt auf diese Adventszeit, wo wir daran denken. Und er ist gekommen, dieser Jesus, und hat unsere Schuld auf sich genommen. Er hat das Gericht ertragen, das wir eigentlich vor diesem heiligen, ewigen Gott verdient hätten. Damit wir es eben nicht nehmen müssen, hat er es für uns genommen, er ist gestorben. Und er ist am dritten Tag auferstanden und er lebt, hat den Tod besiegt. Übrigens, dieser Text regt mich jedes Mal auf, wenn wir singen, weil es stimmt nicht. Wir haben gesungen, der Tod ist stark. Nein, die Liebe ist stark wie der Tod. Aber es stimmt ja nicht. Der Tod, die Liebe ist stärker als der Tod. Er hat den Tod überwunden, er ist auferstanden und er lebt. Und darum kann er uns nun das ewige Leben anbieten. Jedem Menschen bietet er es an. Und er lässt uns die Wahlfreiheit, ob wir das annehmen wollen oder nicht. Er zwingt niemand. Aber wir können es annehmen und das ist das Gewaltigste und Tollste, was es gibt. Dann wird man ein Kind Gottes. Und wenn man ein Kind Gottes ist, dann hat man diese unfassbare Gnade bekommen, die Jesus Christus erkämpft hat. Und jetzt können wir die Parallelen vielleicht wieder ein bisschen ziehen zum Volk Israel, mit Ägypten, der Befreiung, das neue Land und so. Und wenn wir Gott nun in gewissen Dingen misstrauen oder Dinge ganz bewusst anders tun, als er es uns sagt, dann verhalten wir uns eigentlich ziemlich ähnlich wie die alten Israeliten. Und das schlägt auch Gott quasi wie ins Gesicht. Aber es gibt immer wieder neue Vergebung. Das ist auch das Schöne. Wir können ganz neu immer wieder zu Jesus kommen und sagen, hast du mir so leid, ich habe so Blödsinn gemacht. Weil wie konnte ich nur? Und er ist so voller Gnade und vergibt. Also Kaleb war einer der 12 Kundschafter. Für ihn war der Fall klar. Gott gibt uns dieses Land. Er wird die Feinde besiegen. Er ließ sich zusammen mit Josua nicht vom Unglauben anstecken. Er glaubte mutig gegen den Strom. Es ist gar nicht so einfach. Ich meine, man kann es wunderbar predigen darüber, man kann da vorne, aber dann nachher im Alltag das Leben ist nachher eine andere Kategorie. Aber er konnte das. Und vielleicht kann ich das mal so einwerfen, dass wir uns fragen, wo müssen wir vielleicht mutig gegen den Strom denken oder glauben? Wo müssen wir anders denken als vielleicht die Mehrheit oder als andere? Und wo müssen wir vielleicht gerade im Blick aufs Älterwerden anders denken? Eben das Thema von jetzt heute Morgen. Sehen wir nicht normalerweise das Altern wie ein Stück weit als Feind, so als bedrohlicher Feind, als etwas Böses? Natürlich sagt man dann vielleicht auch, ja klar, man ist pensioniert, man muss nicht mehr arbeiten, man hat dummerweise keine Ferien mehr eigentlich, gell, aber man muss nicht mehr arbeiten, ist auch schön. Aber sonst gibt es ja auch schon Negatives. Natürlich, eigentlich beginnt das Schwierige schon viel früher. Also das habe ich jetzt nicht selber so erlebt, Gott sei Dank, aber es gibt Umfragen sagen, dass mit 50 Jahren der Tiefpunkt der Lebenszufriedenheit erreicht ist. Also ich hoffe nicht, dass die dann dort unten bleibt, die geht hoffentlich wieder hoch. Vielleicht hat das jemand auch so erlebt, 50 Jahre, oder? Das heißt, die Kinder sind erwachsen, der Arzt hat dich zum ersten Mal ermahnt, man müsse auf den Blutdruck achten, die Haare werden dünner, du brauchst eine Lesebrille und du wirst Großvater, im Betrieb bekommst du einen jüngeren Vorgesetzten, was demütigend ist und so weiter. Natürlich problemlos ist das Älterwerden nicht. Dr. Markus Müller, der ist Pfarrer im Altersheim Remismühle, hat sich ganz viele Gedanken gemacht über das Älterwerden. Er ist quasi ein Fachmann. Und er sagt Folgendes: Dass wir älter werden, können wir nicht ändern. Wie wir älter werden, allerdings sehr. Man fühlt sich oft auch nicht mehr so viel wert, wenn man körperlich abgibt. Und das ist irgendwo auch verständlich und doch ist es nicht so gut. Denn ich möchte den Alten, den Eltern wirklich auch sagen, hey, euer Reichtum an Erfahrung, an Weisheit, an Reife, hey, das haben wir oder die Jüngeren nicht. Das haben wir nicht. Und ihr Älteren, ihr habt so viel erlebt und ich denke, ihr oftmals glaubt ihr auch, ja, so speziell ist das doch gar nicht. Doch, es ist, glaube ich, spezieller, als ihr denkt. Und die Jungen möchte ich ermutigen, dass ihr doch mal zwischendurch bei den Eltern anzapft. Vielleicht mal in einem Kaffee nach dem Gottesdienst. Und sagt, du, trink mir mal einen Kaffee. Und fragt mal nach, hey, was hat dir in deinem Leben Hoffnung gegeben? Wo hattest du deine größte Not im Leben? Und was hat dir Halt gegeben? Und ihr Alten, teilt eure Erfahrungen, teilt sie, wo die Möglichkeit besteht. Natürlich, ich bin vom Typ her auch nicht der eine, ich erzähle den Leuten Dinge, die sie gar nicht hören wollen, weil kein Interesse da ist, aber wenn du merkst, da ist Interesse da, dann teile es. Und ich denke auch, wir sollten den unreflektierten Leitsatz loslassen, das Alter sei keine gute Sache, einfach so per se. Ja, das Alter, Älterwerden, das bringt Gebrechlichkeit, das bringt Schwäche, aber es bringt auch eine innere Schönheit. Eine innere Schönheit. All Ältere haben so viel Erfahrung und so viel Weisheit. Innerlich gesunde Alte, die sind Perlen. Sind Perlen, definitiv. Wie gut, wenn wir das Altern trotz den Problemen als Chance entdecken. Und ihr Älteren, ihr habt den Jungen etwas zu geben. Definitiv. Und eben, wie gesagt, es ist so gut, wenn die Jungen das auch, ja, auch mal suchen, sage ich es mal. Macht das ja nicht extra, macht man es nicht. Man denkt vielleicht einfach nicht dran. Aber jetzt kommt mal so ein Impuls, jetzt könnte man das ja mal anpeilen. Das wäre doch was. Ich erinnere mich gerade auch und sehr gerne an den allerersten Tag Gottesdienst in der EGA. Ich meine, das war im September vor 2 Jahren. Und zwar mit Ebi und Inge Hering. Und ich habe so viele Feedbacks bekommen. Es war so bewegend zu sehen, hey, was eben in ihrem Leben so Wertvolles drinsteckt. Und auch wenn du vielleicht jetzt denkst, ja, ich bin nicht so ein geistlicher Überflieger wie die beiden, das kann es geben, dennoch hast du einiges weiterzugeben, vieles weiterzugeben. Und nochmal, liebe Junge, wo müsst ihr vielleicht auch umdenken und bei den Älteren nachfragen, hey, wie hast du gelebt? Es gibt auch noch Leute, die haben den Zweiten Weltkrieg zum Teil noch erlebt. Hey, wie spannend ist denn das? Oder auch andere Dinge. Wie hast du gelebt? Was war schwierig? Was war gut? Das ist so wertvoll. Gerade heute, mit einer wachsenden Zahl von Kindern in instabilen Familienverhältnissen, wäre es eine Chance, wenn auch Ältere sagen, hey, ich bin offen, so ein Ersatzgroßi, ein Ersatzgroßvater zu werden für solche Kinder. Und vielleicht hat man ja nicht gerade so jemand einfach da, du willst du jetzt, dass ich das Große bin, den Großvater. Aber man könnte dafür beten, ob Gott da irgendwann eine Türe aufmacht. Lassen wir uns von Kaleb ermutigen und handeln, wenn nötig, gegen den Strom. Kaleb sagt im Vers 8 hier, ich für meinen Teil folgte ganz dem Herrn, meinem Gott. Das war das, was er beeinflussen konnte. Und vieles andere konnte er nicht beeinflussen. Aber er sagt, ich tue, was ich kann. Ich folge Jesus und zwar ganz. Also Jesus sagt er damals nicht, aber Gott. Und dann erinnert er Josua an eine wichtige Aussage. Die hat er nicht vergessen. Ich sage sehr weise, hat er das nicht vergessen. Vers 9. Deshalb versprach mir Mose damals mit einem Eid, das Land, das du betreten hast, wird für immer das Erbteil deiner Familie sein. Denn du bist dem Herrn, meinem Gott, ganz gefolgt. Das war ein Eid, ein Versprechen. Und das war wahrscheinlich für Kaleb auch ziemlich eine Herausforderung. Wegen dem Unglauben der anderen musste er 38 Jahre auf dieses Versprechen warten. 38 Jahre. Also, wenn es nach ihm gegangen wäre, er hat ja geglaubt. Er hat sich sogar eingesetzt, dass das Volk Israel jetzt vorwärts macht. Er musste ein halbes Leben nicht nur warten, sondern durch die Wüste schalpen. Wie konnte Kaleb diese Wüstenzeit überstehen? Gott gab ihm durch Mose diese Verheißung, dass er das Land einmal erben wird. Also, dass du wirst das Land erhalten, das du als Kundschafter betreten hast. Genau das wirst du bekommen. Und diese Hoffnung, die gab Kaleb eine Stärke, die nicht nachließ. Er hatte so, er glaubte es. Er vertraute darauf, ich werde es bekommen. Punkt. Und er hatte darauf vertraut. Und die Bibel gibt auch die Begründung für diese Zusage, denn du bist dem Herrn, meinem Gott, ganz nachgefolgt. Man könnte auch sagen, treu nachgefolgt. Also Kaleb folgte Gott treu nach. Und diese Treue, die war ein Schutz für ihn. Ein Schutz, dass er nicht nachließ oder irgendwie es Schaden gab mit Auswirkungen. Und wisst ihr, das ist eigentlich heute noch genau das Gleiche. Wenn man jetzt kurz sagen wollte, was will Gott von mir, wenn ich jetzt Christ bin, wenn ich ihm nachfolge, was will er von mir? Könnte ich eine ganz kurze Antwort geben, die immer stimmt. Nämlich, er will, dass ich ihm treu bin. Dass ich ihm treu nachfolge. Treue, Treue, Treue. Treue im Kleinen, Treue im Alltag. Es geht nicht zuerst um die großen, sensationellen Dinge, die da viele Leute sehen oder weiß ich was. Es geht zuerst um die Treue im Kleinen. Und das heißt auch, treu die Beziehung zu Jesus Christus pflegen. Im Alltag, wo es niemand sieht, einfach ich und mein Jesus, sei es im Bibellesen, dass er zu mir reden kann, oder wenn ich bete, dass ich zu ihm rede, das ist das Mega, das A und O, das ist durch nichts zu ersetzen. Dass man auch darauf achtet, was die Bibel uns sagt und das dann auch versucht umzusetzen mit Gottes Hilfe. Vielleicht bedeutet auch Treue sein, dass ich um etwas ringe, wo ich merke, ich sollte einen Schritt machen. Und jetzt ringe ich darum. Auch wenn es schwierig scheint, ich sage nicht, ja, nein, es ist mir zu schwer oder zu anstrengend, ich ringe darum. Auch wenn es eine gewisse Zeit braucht, einen Prozess braucht, vielleicht ist es, dass ich jemandem vergebe, der mich verletzt hat. Oder vielleicht, dass ich nicht mehr schlecht rede über andere. Und als ich da die Predigt vorbereitet habe vor ein paar Wochen, ist mir so der Gedanke noch gekommen, ich glaube auch, treu sein kann heißen, dass ich weniger an Gemeindeanlässen fehle. Die Bibel sagt uns nämlich in Hebräer 10, Vers 24, sie fordert uns in diesem Vers auf, wir sollen auf die anderen in der Gemeinde Acht haben und sie zu guten Werken, zur Liebe und zu guten Werken anspornen. Also wir sollen aufeinander Acht haben und uns gegenseitig zur Liebe anspornen und zu guten Werken. Okay, Okay, zur Liebe anspornen, zu guten Werken anspornen, das heißt sich ermutigen, cheering up, da sein, oder? Damit ich das überhaupt tun kann, muss ich ja da sein. Ich muss in einer Beziehung sein, wenn ich jetzt jemanden nicht kenne. Und einfach so, man kann es auch machen, aber es ist viel besser, wenn man jemanden kennt. Und die Bibel sagt dann gerade im Vers 25, wie wir das tun sollen. Wie sollen wir andere anspornen zu guten Taten, zur Liebe? Wie sollen wir aufeinander Acht haben? Vers 25, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht, an dem der Herr kommt. Also wir sollen das tun, je mehr wir merken, Jesus kommt bald zurück, desto mehr sollen wir das tun. Also nicht gleich, sondern noch mehr. Und auch nicht abnehmen natürlich, sondern dass ich mich noch mehr auf das ausrichte. Warum soll ich denn das tun? Das ist etwas vom Allerwichtigsten. Weil ich glaube auch, dass es nicht unbedingt einfacher wird, das Christsein zu leben in der Zeit, wo wir drin sind. Und wir brauchen uns noch viel mehr als vorher. Ich glaube, das ist auch ein Punkt. Und da können wir uns fragen, ja, was ist mir jetzt wichtiger? Meine individuelle Freiheit, meine Zeit so einzusetzen, wie ich das will, oder eben das, was Gott mir in diesem Vers sagt. Es ist leider bei vielen Christen normal geworden, dass man oft fehlt bei Versammlungen. Ich glaube, das ist wieso? Das ist einfach normal. Und ich glaube, das ist vor Gott schon auch ein Problem und auch für andere Gläubigen, die Glaubensgeschwister. Und spannend finde ich jetzt das Wort für Zusammenkommen, versäumen, also das Versäumen, das kann man übersetzen mit sich im Stich lassen. Und das ist noch happig eigentlich, oder? Das ist uns nicht bewusst. Also das ist ja klar, das machen wir nicht, hey, ich lasse die anderen im Stich, mir egal. Aber in Tat und Wahrheit, also ja, sieht es Gott eigentlich so. Also auch hier, gerade hier sollen wir treu sein. Und dann wird Gott, glaube ich, auch uns wie gewisse Zusagen machen mit der Begründung, denn du bist dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Also Kaleb wurde durch seine Treue ein Phänomen. Rund um Kaleb sind ja die Männer über 20 Jahre alle gestorben. Also alle, die bei der ersten Landnahme, die dann nicht stattgefunden hat, 20 waren und älter, die sind in ihrer 40-jährigen Wüstenwanderung alle irgendwann gestorben. Außer Kaleb und Josua, weil die beiden, die hatten ja geglaubt. Und jetzt sagt Kaleb, heute bin ich 85 Jahre alt. Also wir haben es mit einem Senior in vorgeschrittenem Alter zu tun. Und doch war er an der Spitze eines ganzen Stammes. Er war der Führer des Stammes von Juda. Er war der Vertreter bei der Landverteilung. Und er sagte von sich, ich bin immer noch so stark wie damals, als Mose mich auf die Kundschaft schickte. Mich im Wunder, was der gegessen hat, dass er immer so stark ist. Ja, das gibt's. Kaleb war also noch voll im Schuss. Sein Glaube an Gottes Verheißung machte, dass er etwas Erweckliches an sich hatte. Ich glaube, das muss eine. Es gibt auch so Personen, oder, die haben etwas Erweckliches an sich, und ich denke, das muss auch bei ihm irgendwie etwas gewesen sein, etwas Außergewöhnliches. Und das zeigt auch Kaleb, der lebte nicht in der Vergangenheit. Ja, früher, du, vor 40 Jahren, haben wir damals, weißt du noch, da haben wir Gott erlebt, was ich alles gemacht habe. Wow. Wisst ihr, welche älteren Menschen mich besonders bewegen? Das sind die, die nicht nur von früher erzählen, das auch, von früher erzählen darf man absolut, das ist auch spannend, aber die auch jetzt noch sich bemühen, Reich Gottes zu bauen, die jetzt noch aktiv sind und nicht nur zurückschauen und in der Vergangenheit leben, die auch jetzt noch tun. Natürlich, wir sollten nicht unbedingt davon ausgehen, dass wir mit 85, wie Kaleb, noch gleich fit sind wie mit 40. Kann es mal geben, aber eher nicht unbedingt das Normale. Aber wie genial, wenn wir als Senioren immer noch das gleich große Anliegen haben, Reich Gottes zu bauen. Wenn wir als Senioren noch gleich oder sogar noch begeisterter von Jesus sind als früher. Und das hat nichts mit Körperkraft zu tun. Und das gibt auch etwas Erweckliches, auch mit abnehmender Körperkraft und Gesundheit. Ich habe dann etwas Erweckliches an mir, weil dieser Christus ausstrahlt durch alle Poren und Ritzen und das ist mega, mega anziehend. Und darum sind ältere Menschen, die sind so spannend. Das ist mega interessant, mit ihnen zusammen zu sein. Und da kommt uns entgegen, dass wir heute auch eben anders alt werden. Die heute Pensionierten, die sind nicht im Ruhestand in dem Sinne. Viele sind aktiv und fit. Und auch hier braucht es unter Umständen ein Umdenken in unseren Köpfen. Also das Lebensziel, und das muss ich jetzt auch vielleicht gerade den Jungen sagen, die noch nicht gerade pensioniert sind, aber das Lebensziel ist ja definitiv nicht, dass man pensioniert wird und dann ist man im Ziel und jetzt muss ich nicht mehr arbeiten. Ziel erreicht. Das wäre nicht ganz biblisch, muss ich uns sagen. Das wäre nicht ganz so, wie es Gott sieht. Pensioniert zu sein ist nicht das Ziel unseres Lebens, sondern das Ziel unseres Lebens. Also wenn ich als Christ, als Jesus-Nachfolger lebe, das Ziel ist, Reich Gottes zu bauen. Ob ich jetzt 18 Jahre alt bin oder 53 oder 82, es kommt nicht darauf an, Reich Gottes bauen. Und das ist auch, ja, gibt viel mehr Sinn, als die Freizeit zu genießen. Das darf ja auch noch sein, es hat auch Platz, wenn man pensioniert ist, oder? Es hat auch Platz drin. Aber das hat Reich Gottes bauen, gibt noch viel mehr Kick, sage ich mal, und zwar bis ins hohe Alter. Christliche Forscher haben etwas herausgefunden. Ich habe mir noch überlegt, soll ich jetzt das sagen oder nicht? Aber ich sage es ja nicht, die christlichen Forscher sagen es ja. Darum kann ich das ja sagen. Die sagen, dass vor allem die Babyboomer-Generation, also die Jahrgänge 45 bis ungefähr 64, die sagen, ich bin pensioniert, ich habe Geld, jetzt reise ich. Die Gemeinde kommt schon auch ohne mich klar. Also ich finde, wenn man pensioniert ist, darf man schon ein bisschen mehr reisen, oder? Definitiv, absolut. Aber was sicher nicht ideal ist, wenn ich dann mit kürzer trete in der Gemeinde, einfach weil ich jetzt pensioniert bin oder wenn ich jetzt ein gewisses Alter erreicht habe. Ja, jetzt kann ich ja. Ich habe jetzt genug lange. Das sind, glaube ich, schlechte Glaubenssätze oder Überzeugungen. Ich habe es jetzt verdient, das aufzuhören. Die Jungen sollen jetzt mal ran. Und da muss man schauen, hat es überhaupt Junge, die das machen oder nicht? Einige beenden ihren Dienst, eben weil sie das so sehen. Aber das ist nicht, wie es im Reich Gottes funktionieren sollte, sondern es geht immer darum, was möchtest du, Jesus? Ich kann vielleicht schon mit 55 einen Dienst aufhören, weil es Jesus mir sagt, aus irgendeinem Grund. Oder mit 68 gibt mir Jesus, hey, nein, bleib dran, starte noch mal durch in deinem Dienst. Was er um mir sagt, das, um das geht's, weil er sieht ja viel weiter, als wir jemals es tun. Also ihr Lieben, ich muss euch leider eine Nachricht geben. Im Glaubensleben gibt es den wohlverdienten Ruhestand nicht. Sorry. Aber das ist auch gar nicht nötig. Wenn es nötig wäre, dann würde es uns Jesus sagen. Jesus möchte uns auch nach der Pensionierung noch brauchen in seinem Reich. Und wisst ihr was? Vielleicht sogar noch mehr als vorher, weil wir mehr Zeit haben. Weil wenn man so die einige 45 oder mehr Stunden pro Woche arbeitet und du bist so müde, dann ist es auch schwierig. Aber wenn das wegfällt, natürlich, wenn deine Kräfte als Senior nachlassen, dann ist ja logisch, da muss man das anpassen. Also da, Gott will nicht, dass wir da unter den Tisch fallen. Für die Gemeinde ist es wichtig, und jetzt komme ich zu dieser Statistik am Anfang, darum seid ihr Senioren, ihr 50 plus, 60 plus, wie auch immer, ihr seid so wichtig, dass es ist wichtig, dass ihr bereit seid, Verantwortung zu übernehmen. Und nicht sagen, ja, wenn ich da bin, dann helfe ich, aber ich weiß halt noch nicht, was mein Programm im nächsten September ist. Darum kann ich es jetzt noch nicht sagen. Mit anderen Worten, du kannst nicht auf mich bauen. Wenn ich da bin und mich brauchst, dann ist es okay, aber sonst nicht. Das ist schwierig. Wie will man so Reich Gottes bauen? Ich meine, wenn man so unsere Gemeinde, die EGA, bauen würde, dann würde sie wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Wir brauchen ganz viele Leute von uns, die sagen, hey, ich lasse mich einbinden, fix. Und da möchte ich auch mal ganz, ganz herzlich Danke sagen. Das ist eine Beschneidung der eigenen Freiheit. Das ist ein Opfer. Aber dieses Opfer darfst du Jesus bringen. Und er wird es sehr gerne, er nimmt es an. Und er vergisst das nicht. Das ist etwas mega Tolles. Genau. Also Verantwortung übernehmen heißt, ich verpflichte mich. verpflichte mich. Und das hilft mir nämlich auch, Jesus treu nachzufolgen und die Gemeinde zu tragen. Kaleb konnte in seinen letzten Jahren, in seinem Leben, noch ganz viel fürs Reich Gottes bewegen. Es ist spannend, es ist der einzige, von dem es heißt, der einzige Stamm, dass sie das ihm zugewiesene Gebiet völlig unterworfen und die Feinde restlos vertrieben haben. Bei allen anderen Gebieten heißt es das nicht. Und Juda wurde ja eigentlich so der entscheidende Stamm letztlich dann geworden. Als 85-Jähriger hat Kaleb den göttlichen Auftrag vollständig ausgeführt und bis zum Schluss durchgezogen. Ja, wie sieht es in deinem Denken aus? Ich habe jetzt einiges gesagt, das recht herausfordernd ist. Oh, ich hoffe, ihr überlebt das. Lasst euch challengen, nicht irgendwie so verhärtete Fronten. Einfach mal Gott fragen, hey, was willst du mir sagen? Was soll ich? Soll ich was anpassen? Und warum und wieso und wie? Aber es ist gut, wenn man sich auch herausfordern lässt. Die neue Zukunft der Gemeinde, unserer Gemeinde, die hängt nicht nur von den Jungen ab. Ich glaube, die Jungen können es alleine nicht stemmen, sondern es hängt ganz entscheidend ab von denen, die jetzt zwischen 45 und 75 sind. Und das möchte ich euch wirklich auch heute Morgen mitgeben. Es kommt auf euch drauf an. Und das ist vielleicht eben, wie gesagt, ein Umdenken. In der Vergangenheit war es immer anders. Ja, und jetzt merken wir, hey, die Gesellschaft verändert sich, rein auch von der Demografie her. Und ihr seid gefragt, und das ist gut. Wisst ihr, ich habe schon oft gedacht, hey, ich bin froh, bin ich Pastor, weil dann muss ich dies und jenes tun. Ich will es natürlich auch. Aber wenn ich weiß, am Sonntag stehe ich auf die Kanzel und predige, das hilft mir unter der Woche, das eine oder andere eher zu tun. Oder hey, ich leite ja den Gebetsabend, dann muss ich auch hier sein. Das ist gut. Das tut mir gut. Also die Verantwortung übernehmen hilft mir, gut zu leben vor Jesus. Darum sucht, wo immer ihr könnt, Verantwortung zu übernehmen. Das hilft euch im Blick auf die Ewigkeit, dass Jesus sagt, hey, du warst so treu, so wertvoll, ich war so froh um dich. Und andere kommen und du merkst dann gar nicht, hey, denen habe ich ja gedient. Die werden dir Danke sagen, was du ihnen geholfen hast. Also Kaleb, noch ein Gedanke, Kaleb musste sich lange gedulden. 40 Jahre ist er mit dem Volk durch die Wüste gewandert. Staub, Trockenheit, Hitze, Zelte aufbauen, Zelte abbauen und quasi alles wegen den anderen, wie so für Nonsens. Aber genau in dieser unsagbar langen Wüstenzeit konnten Leute wie Kaleb und Josua zeigen, was es heißt, wirklich an Gott und seine Zusagen zu glauben. Wenn das Ganze nur 2 Jahre gegangen wäre, dann wäre es nicht so schwer gewesen. Und eigentlich sind wir in einer ähnlichen Lage wie Kaleb. Jesus hat vor langer Zeit, Jesus hat gesagt, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, was macht er? So komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist unsere Kaleb-Verheißung. Das hat Gott uns versprochen, allen Christen, also die wiedergeborenen Christen. Und oft scheint dieses himmlische Ziel vielleicht ganz weit weg, wenn wir so im Alltag drin sind und so unser Ding abspulen. Man spricht davon, vom Himmel, aber irgendwie ist es gefühlsmäßig oft ein bisschen surreal. Und vielleicht haben wir uns auch schon mal gefragt, ja, warum nimmt uns Gott denn eigentlich nicht schon viel früher zu sich? Warum müssen wir das so lange warten? Ich glaube, in dieser Zeit geht es darum, dass wir Gottes Zusagen mehr glauben als dem, was um uns herum passiert. Wir sollen das Unsichtbare mehr gewichten als das Sichtbare. Das ist Glauben und das ist unsere Herausforderung und das ist eben auch das Schwere. Darum eben, wir brauchen uns gegenseitig. Paulus sagte es nämlich ziemlich deutlich in 2. Korinther 4,18, das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare ist ewig. Das, woran wir glauben, das ist ewig. Das hat viel mehr Gewicht als das, was wir sehen. Kaleb sah die Dinge auch im hohen Alter immer noch mit den Augen des Glaubens und nicht, wie sie von außen erschienen. Er glaubte an das, was kommen wird. Und das gab ihm eine Stärke. Ich glaube, das war das Geheimnis seiner Stärke und auch seines Erfolgs. Und er dachte nicht im Traum daran, sich zur Ruhe zu setzen, bevor nicht sein Eigentum, dass er das erobert hätte. Wie sehen wir die Zukunft? Das, was für uns bevorsteht, das, was für uns kommen mag. Und immer noch unter dem Gedanken, wo müssen wir umdenken vielleicht. Und ich möchte nochmal Markus Müller zitieren. Er hat gesagt, Alter ist nicht Abstieg, sondern Aufstieg. Umdenken, Aufstieg. Nicht ein Nicht-Mehr, sondern ein Noch-Nicht. Ein Noch-Nicht. Wir werden mal erlöst vom Körper und werden jung und busper und dynamisch und alles wieder können. Ein Noch-Nicht. Nicht ein auf den Tod zugehen, sondern ein auf das Leben zugehen, auf das ewige Leben zugehen. Welche Perspektive haben wir? Wo müssen wir uns helfen und ermutigen, umzudenken, wo wir vielleicht mal so ein bisschen einen Zwischenhänger haben, dass der andere kommt und sagt, hey, nein, nicht mehr, sondern noch nicht. Gell? Dankstrahl, noch nicht. Mit so einer Bemerkung kann man vielleicht uns wieder einfach ermutigen. Ja, wir gehen auf den Freudentag zu, wo wir Jesus Christus mit eigenen Augen sehen können. Eben glauben, das können wir uns jetzt nicht so vorstellen, aber es wird der Tag, wir kommen. Und ich hoffe ganz fest, dass ihr dann mal sagen wird, ja stimmt, Thomas hat es ja gesagt und viele andere auch. Wir dürfen uns auf das freuen und uns auf das ausrichten. Wer ein klares Bild der Zukunft hat, kann das Leben in der Gegenwart entspannter gestalten. Also je klarer wir wissen, hey, was kommt, was ist unser Bild, unsere Ermutigung und unser Jesus, dann können wir das Schwere viel besser tragen. Auch eben, wenn vieles nicht mehr gut läuft. Letztlich ist die Zukunft wichtiger als die Gegenwart. Ich möchte nicht sagen, die Gegenwart ist unwichtig, definitiv nicht. Aber die Zukunft ist noch wichtiger. Ja, ich hoffe, wir haben gesehen, aus Gottes Sicht ist das Alter nicht also mehr als pensioniert zu sein. Es ist mehr als einfach das Leben zu genießen und es ist auch mehr als mit der wachsenden Gebrechlichkeit umzugehen. Ältere haben einen großen Wert und sind in der Gemeinde besonders wichtig. Amen. Lasst uns beten. Ja, lieber Herr Jesus, danke vielmals für die vielen Ältere, Leute, die wir in unserer Gemeinde haben dürfen. Das ist eigentlich die stärkste Fraktion. Ü50, das ist so ein Geschenk. Das sind auch die Leute, die vielleicht vor einigen Jahren oder jetzt noch zum Teil, auch jetzt noch, auch, die waren, die Gemeinde durchgetragen haben. Und Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du jedem Einzelnen von uns, egal wie alt wir sind, hilfst, wieder neu durchzustarten. Vielleicht dort, wo wir wie so ein bisschen vielleicht denken, ja, jetzt muss ich dann mal ein bisschen kürzer treten, warum auch immer, und es nicht soll sein aus deiner Sicht, dass du uns einen Push gibst und Ermutigung und Freude und dass wir ganz neu können das Ziel haben von dem, was wird kommen in die Zukunft, in die Ewigkeit. Hey, mach uns die Augen auf für das Wunderbare, was uns bevorsteht. Dass uns das auch hilft, schwere Zeiten durchzustehen. Und Herr Jesus, wir sind als Gemeinde unterwegs. Du willst das so. Ich bitte auch dort, Herr, dass wir auch da wirklich uns gut tun können. Herr, es ist so, wie vielmal bin ich schon ermutigt worden in der Gemeinde. Wie vielmal ist mir geholfen worden von meinen Geschwistern. Und Herr, ich denke auch, es ist etwas ganz anderes, wenn wir, sag jetzt mal, vollzählig da sind und aufeinander schauen, als wenn die Hälfte weg ist. Und ich bitte dich auch da, dass wir wirklich einen Schritt führen machen können. Und sage, es ist so cool mit dir, es ist so cool mit den Glaubensgeschwistern. Herr, es ist einfach schön, es ist wirklich genial. Auch mit dir können Fürschitz gehen, miteinander können Fürschitz gehen. Danke von ganzem Herzen. Amen. Amen. Amen.